Es soll an 5 Abenden um das Thema des Reiches Gottes gehen. Vielleicht denkt jemand, warum beschäftigen wir uns mit dem Reich Gottes? Es gibt doch so schöne Texte in der Bibel über Psalm 23 und andere Abschnitte. Warum so etwas Schwieriges oder vielleicht sogar Trockenes? Nun, ich habe es bereits am Sonntag angedeutet. Ich glaube, dass die Lehre vom Reich Gottes eine sehr zentrale Lehre der Bibel ist. Ein absolut zentrales Thema. Wir könnten sogar sagen, die Bibel ist der Bericht über das Reich Gottes in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Und nun kommt alles darauf an, welches Verständnis wir vom Reich Gottes haben. Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, muss ich sagen, die römisch-katholische Kirche meint zum Beispiel, das Reich Gottes sei überall da, wo sich eben die römisch-katholische Kirche ausgebreitet hat. Da ist Reich Gottes. Setzt völlig gleich Reich Gottes gleich römisch-katholische Kirche. Oder hätte der Gründer der Zeugen Jehovas, ein gewisser Russell, eine biblische Reich Gottes Lehre gehabt, damals vor 140 Jahren oder wann das war, würde es heute wahrscheinlich keinen einzigen Zeugen Jehovas auf dieser Erde geben. Ich meine die Menschen schon, aber sie hätten nicht diese Lehre. Und auch die Frage des sogenannten charismatischen Gemeindeverständnisses und Glaubensverständnisses entscheidet sich letztlich am Verständnis des Reich Gottes Begriffes in der Bibel. Das sind nur ein paar Gedanken, warum ich meine, dass diese Lehre über das Reich Gottes wirklich sehr wichtig ist. Worum geht es in der Bibel? Die Heilige Schrift ist kein Lehrbuch über systematische Theologie. Das schreiben Theologen, die studieren ihr Leben lang und dann schreiben sie dicke Bücher über die Bibel und bauen Lehrgebäude auf manchmal auch. Das nennt man systematische Theologie. Das ist die Bibel nicht. Aber die Bibel macht an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament Aussagen über das Reich Gottes. Und unsere Aufgabe ist es nun, die wesentlichen Stellen in der Schrift über das Reich Gottes auszulegen und in den Gesamtrahmen der Schrift und ihrer Heilsgeschichte einzuordnen. Das haben wir vor in den nächsten Abenden. Da wir nicht die Ersten sind, die das versuchen, können wir dabei natürlich auch auf wertvolle Literatur zurückgreifen. Es gibt in Amerika einen sehr bekannten Professor, der heißt Charles Ryrie, dessen Bücher werden inzwischen auch hier in Deutsch rausgegeben. Dann gibt es einen gewissen Arnold Fruchtenbaum, den einige von uns kennen, einen William MacDonald und auch einen Ernst Mayr, den noch einige von uns gekannt haben. Das sind die, auf die ich im Wesentlichen heute Abend zurückgreifen werde. Ein kleiner Überblick über unser Thema heute Abend. Wir wollen zuerst den Begriff Reich Gottes definieren, bestimmen, erklären. Wir wollen dann uns über die souveräne Herrschaft Gottes Gedanken machen in dieser Welt. Und in einem dritten Teil die 5 Arten oder Formen oder Facetten oder Vorkommensweisen des Reiches Gottes in dieser Welt anschauen. Kommen wir also zum ersten. Ich werde die wesentlichen Aussagen auch auf Folie auflegen, aber ihr braucht nicht wortwörtlich mitzuschreiben. Es gibt nachher einen Umdruck, mit einem Umtrunk kann ich leider nicht dienen, aber ein Umdruck, da steht das Wesentliche von dem, was ich heute Abend weitergeben werde, drauf. Also kommen wir zum ersten, die Definition des Reiches Gottes. So ungefähr. Charles Ryrie führt aus: Ein Reich ist eine politisch organisierte Gemeinschaft, daher braucht es einen oder sogar mehrere Herrscher. Gibt es aber selten. Meistens wird ein Reich durch einen Herrscher regiert. Es braucht eine Gruppe von Beherrschten, die Untertanen, und es braucht ein Herrschaftsgebiet, wo die Herrschaft gilt, des Herrschenden. Wenn wir das gleich übertragen auf die Bibel, dann ist ganz klar, der Herrscher ist Gott, die Beherrschten sind alle erschaffenen Wesen, das meint nicht nur Menschen, das meint auch unsichtbare Wesen, Engelwesen, und das Herrschaftsgebiet erstreckt sich über die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt. Gott ist der souveräne Herrscher. Das Reich Gottes ist also der Bereich, über den der souveräne Gott regiert. Das ist mal die weiteste Definition, die wir überhaupt tun können, bestimmen können. Wir wissen alle, dass ein Herrscher, so mächtig und so souverän er auch sein mag, Feinde haben kann. Und wir werden gleich sehen, dass es beim Reich Gottes nicht anders ist. Gott ist der souveräne Herrscher, aber es gibt auch ihm gegenüber einen Feind, der versucht, sein Reich zu zerstören. Bevor wir uns damit beschäftigen, wollen wir uns aber mit der souveränen Herrschaft Gottes noch näher befassen. Und ich möchte sagen, das hat mich wirklich froh gemacht, als ich mich in der letzten Zeit damit beschäftigt habe. Was kann uns mehr erquicken und erbauen, als zu sehen, dass diese Welt von einem souveränen Gott regiert wird, der alles in der Hand hat. Hier sehen wir einige Merkmale für die souveräne Herrschaft Gottes hier in dieser Welt. Die souveräne Herrschaft Gottes ist ewig. Das heißt, ohne Anfang, ohne Ende und ohne Unterbrechung. Wenn ihr mal mit mir aufschlagt, Psalm 145, wir wollen nur einige wesentliche Stellen miteinander aufschlagen, aber das ist eine wesentliche Stelle. Wir lesen gerade die Psalmen, meine Frau und ich, und da haben wir uns schon vor ein paar Tagen gefreut, als wir diese Stelle gerade lasen. Psalm 145, Vers 11 bis 13 möchte ich lesen. Da sagt schon David vor 3000 Jahren: Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Jetzt Vers 13. Dein Reich ist ein Reich aller künftigen Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Geschlechter hindurch. Hier sehen wir die souveräne Herrschaft Gottes in seinem Reich, die geht durch alle Zeiten hindurch und ohne Unterbrechung. Dann sehen wir als nächstes, die souveräne Herrschaft Gottes schließt das ganze Universum ein, inklusive des Totenreichs. Wir haben eben die zeitliche Ausdehnung gesehen, ewig. Und nun die räumliche Ausdehnung. Dazu wollen wir auch zwei Psalmstellen lesen. Damit wir nicht so viel in der Bibel springen müssen, habe ich jetzt hier die Psalmstellen genommen. Psalm 103, Vers 19. Der bekannte, der berühmte Psalm 103, der ja großartig aufgebaut ist. Es geht um das Lob Gottes. Und da fängt David an bei seiner Seele. Er geht über Israel und er geht über die Welt bis hin zu den Engeln in der letzten Strophe dieses Psalms. Und da ist der Vers 19, Psalm 103, 19. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Das ist der souveräne Gott. Er hat seinen Thron aufgerichtet und den stößt niemand. Da gibt es keinen Putsch, da gibt es keine Rebellion, die dahin reicht. Es hat eine Rebellion gegeben im Himmel, aber die konnte seinen Thron nicht umstoßen. Sein Thron steht und seine Herrschaft regiert über alles. Auch die räumliche Ausdehnung wird noch deutlicher im Psalm 139. der bekannte Psalm von der Allgegenwart Gottes, auch einer der schönsten wahrscheinlich, die wir in der Bibel haben. Psalm 139 lesen wir die Verse 7 bis 10. David sagt: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, das ist das Totenreich. Siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Das war eine Wahrheit, die Jona nicht richtig verstanden hatte. Deswegen meinte er, vor Gott fliehen zu können auf dem Schiff nach Westen. Aber er musste dann erkennen, dass Gott überall ist, sogar im Meer. Und er konnte zu ihm beten aus dem Bauch des Fisches. Psalm 139 drückt das ganz klar aus, Gottes souveräne Herrschaft über das ganze Universum, inklusive des Totenreichs. Drittens, die Ausübung der souveränen Herrschaft Gottes geschieht normalerweise durch die Vorsehung Gottes. Das ist ein etwas belasteter Begriff. Adolf Hitler hat immer von der Vorsehung gesprochen. Hat immer so gerollt, ja, die Vorsehung. Und er meinte natürlich damit was ganz anderes, nicht die göttliche Vorsehung, aber die gibt es. Und lass uns dazu eine Stelle aufschlagen im Buch Jesaja, dass wir sehen, wie Gott regiert, wie er seine souveräne Herrschaft ausübt, auch in der Geschichte. Das ist eine Stelle, die mir sehr viel bedeutet. Jesaja 44, Vers 28, folgende. Das müssen wir uns mal gut vergegenwärtigen. Jesaja lebte im 8. Jahrhundert vor Christus, 700 ungrad. Und der weissagt hier von einem Mann, der mehr als 200 Jahre später dann in die Geschicke Israels eingegriffen hat. Lesen wir Vers 28, Kapitel 44, der von Kyros spricht, das ist der Mann, um den es geht, Kyros oder Choris, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde gebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Das war ein völlig heidnischer Mann. Den nennt Gott seinen Gesalbten, seinen Messias. Sein Werkzeug ist gemeint, ja? Den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen, und Tore bleiben nicht verschlossen. Ich werde vor dir herziehen und werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Um meines Knechtes Jakob willen und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Also um Israels willen greift Gott souverän in das Leben eines Weltherrschers ein. Der war der damalige Weltherrscher. Mehr Macht als vielleicht der angeschlagene Präsident Clinton heute. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast, damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Der souveräne Gott, der hier schon 200 Jahre zuvor weissagt durch seinen Knecht, durch den Propheten Jesaja, da wird einer kommen, ein Heide, ein heidnischer Weltherrscher über das babylonische Reich, und den werde ich gebrauchen. Und der wird Israel aus der Gefangenschaft gehen lassen nach 70 Jahren und wird sagen, geht in euer Land, baut den Tempel wieder auf und errichtet Jerusalem. Da sehen wir, wie Gott regiert durch seine Vorsehung. Er sieht etwas voraus in seinem Plan und das führt er aus durch seinen Willen. Hier steht normalerweise, es gibt auch Ausnahmen, die Ausübung der souveränen Herrschaft Gottes geschieht manchmal auch durch übernatürliches Eingreifen Gottes. Gott kann natürlich jederzeit übernatürlich eingreifen, auch, wie wir sagen würden, spontan. Eine Stelle dafür ist Daniel 6. Daniel 6, Vers 27 und 28. Da hat gerade Daniel die Löwengrube überlebt. Und dann heißt es hier, vielleicht ab Vers 26 in Daniel 6, dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten: Euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Er hat es gerade erlebt, wie Gott souverän eingegriffen hat. Ich glaube nicht, dass das in Gottes Vorsehung war, jetzt im gleichen Sinne wie eben bei dem König Kyros. Das hat Gott auch nicht 200 Jahre durch einen anderen Propheten ankündigen lassen, dass er da in die Löwengrube eingreifen wird. Da geht es ja auch nur um ein Einzelschicksal, nicht um das ganze Schicksal Israels. Aber wir sehen, wie Gott hier seinen Knecht, den Propheten Daniel, wie er ihn durch übernatürliches Eingreifen herausruft. Genauso hat er auch die Männer im Feuerofen gerettet, die Freunde Daniels in Kapitel 3 des Danielbuchs. Wir sehen, manchmal geschieht die souveräne Herrschaft Gottes durch übernatürliches Eingreifen. Und derselbe Gott handelt heute ganz genauso. Er handelt durch seine Vorsehung, er hat Pläne mit dieser Welt, mit seinem Volk Israel, mit seiner Gemeinde, mit einzelnen Christenleben. Und er kann auch souverän, übernatürlich eingreifen in ein Menschenleben. Da hat sich Gott nicht geändert. Es geht noch weiter. Die Ausübung der souveränen Herrschaft Gottes geschieht unabhängig von der Einstellung oder Zustimmung der Untertanen. Das ist ja klar, ja? Was wäre das für ein souveräner Gott, wenn er erst alle um Erlaubnis fragen würde? Das ist so wie manche antiautoritäre Eltern, ja? Die müssen immer ihre Kinder um Erlaubnis fragen, wenn sie irgendetwas bestimmen wollen. So ist Gott nicht, ja? Er sagt etwas und das geschieht. Da gibt es Gehorsam oder Ungehorsam und keine andere Einstellung. Die souveräne Herrschaft Gottes wird durch den Sohn Gottes ausgeübt, durch Christus. Das bedeutet, dass die Geschichte im Zusammenhang mit Jesus Christus verstanden werden muss. Wenn wir vielleicht dafür die Stelle lesen, die andere haben wir jetzt weggelassen, von der vorhergehenden Punkt, Kolosser 1, Vers 15 bis 18, es geht um Vers 17, aber die Verse sind so gewaltig, die sollten wir mitlesen, auch wenn wir den Kolosserbrief gerade erst durchgenommen haben. Kolosser 1, ab Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, er, Jesus Christus, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, in ihm. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das sehen wir, die souveräne Herrschaft Gottes wird durch Jesus Christus ausgeführt. Er ist der Baumeister Gottes. Gott ist der Bauherr, aber er ist der Baumeister, der das durchführt, der das Haus baut oder der eben die Pläne Gottes umsetzt. Letzter Punkt in dieser Aufzählung. Die souveräne Herrschaft Gottes ist nicht das Reich, um dessen Kommen im Vater Unser gebetet wird, im sogenannten Vater Unser, Matthäus 6, der Bergpredigt, wenn Christus uns dort lehrt zu beten, dein Reich komme. Dann beten wir nicht, dass die souveräne Herrschaft Gottes komme. Warum nicht? Weil die ewig ist, weil die schon immer da war und immer sein wird, die braucht nicht kommen. Ist das deutlich für jeden? Ist das jeder verstanden hat? Die souveräne Herrschaft Gottes, um die müssen wir nicht beten. Die ist da. Die steht über allem in dieser Weltgeschichte. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir um eine andere Form des Reiches Gottes, die wir im Verlauf des Abends noch kennenlernen werden. Sehen wir, dass es sich doch lohnt, darüber nachzudenken und diese Dinge zu unterscheiden, um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Jetzt sagte ich vorhin, jeder Herrscher, so souverän, so mächtig, so absolut und autark er auch sein mag, hat doch unter Umständen Feinde. Und auch Gott hat Feinde, einen hauptsächlichen Feind, das ist natürlich der Widersacher Gottes. Kommt gleich bei der nächsten Folie. Gott hat diesen Feind nicht seit ewig, sondern erst seitdem es eben diese Rebellion im Himmel gab und sich dieses geschaffene Engelwesen, in der lateinischen Bibel Luzifer genannt, Lichtträger, dieser Morgenstern, dieses Glanzgestirn, dieser Lichtsengel, bis er sich erhob gegen Gott und wollte sein wie Gott. Und Gott hat ihn gestraft. Gott straft Rebellion immer. Es wird keine Rebellion geben in der Geschichte, die nicht von Gott gestraft wird, wenn sie nicht unter der Vergebung ist. Also Satan wurde gestraft und er wurde gestürzt und wurde so zum Fürst dieser Welt. Dieser Ausdruck ist nicht zufällig. Er wird an anderer Stelle auch Gott dieser Welt genannt, aber Fürst dieser Welt heißt, er ist ein Regent. Auch er baut nun ein Reich auf. Er ist der Gegenspieler Gottes. Gott hat ein Reich und der Teufel baut auch ein Reich auf. Er möchte Gottes Platz einnehmen und von allen Geschöpfen angebetet werden. Wir sehen das daran, dass er sogar Jesus Christus aufforderte in der Wüstenversuchung, als Christus ihm gegenüberstand. Und er zeigte ihm alle Reiche dieser Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Eine Bedingung. Fall nieder, bete mich an, uns gehört dir alles. Wir haben schon oft darüber nachgedacht, aber auch jetzt wieder die Aussage dazu, das ist die Versuchung des Teufels. Er bietet immer Herrlichkeit an ohne das Kreuz. Er bietet Dinge an, die Gott in späterem Zeitpunkt geben will, ohne das Kreuz, ohne dass Christus hätte sterben müssen, wollte er ihm jetzt schon die Herrschaft geben über diese Welt. Aber zum Glück, uns zum Glück, hat er das nicht angenommen und er ging diesen Weg erst ans Kreuz und dann zur Herrschaft. Und genauso sollte es auch in unserem Leben sein. Wenn uns der Teufel Dinge anbieten will, ohne das Kreuz, wenn er sagt, komm hier, gibt's eine Abkürzung, ohne dass das aus dem Gebet heraus, aus der Gemeinschaft mit Christus in seinem Leiden und in seiner Auferstehung durchlebt ist, dann sind das keine Dinge, die uns Segen bringen, sondern letztlich nur Schaden. Und so sehen wir, der Teufel will angebetet werden, er wollte sogar von Christus angebetet werden und wie viel mehr von jedem Menschen. Sein Ziel ist, das Reich Gottes zu zerstören, um sein eigenes satanisches Reich für immer aufzurichten. Das steht zwar nirgendwo so ganz ausdrücklich hier in Matthäus oder in Römer oder in der Offenbarung, aber wir können es aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, vor allem des Neuen Testamentes, so schließen. Er will sein Reich aufbauen und er wird Fürst genannt, Regent. Und ein Regent der muss auch ein Herrschaftsgebiet haben und beherrschte, sonst macht das keinen Sinn, dieser Ausdruck. Jetzt ein weiterer wichtiger Gedanke. Was müsste Gott tun, wenn er trotz der Feindschaft des Satans, trotz seiner Attacken und Angriffe gegen sein Reich, wenn Gott trotzdem Sieger bleiben will und seinen Sieg auch hier auf dieser Erde offenbar machen will, was müsste Gott jetzt tun? Der Sündenfall ist geschehen, der Teufel hat sich gegen Gott erhoben, er hat Engelwesen mit in den Fall gezogen, böse Engel, Dämonen, und er hat den Menschen verführt und hat ihn auch in den Fall, in die Auflehnung und Rebellion gegen Gott hineingezogen. Und das ist nun die Realität. Diese Erde ist in einer Auflehnung, in Rebellion gegen Gott. Und was müsste nun geschehen, dass Gott auf dieser rebellischen Erde, wo alles schreit, hinweg mit diesem, ich will nicht, dass dieser über mich herrsche, dass diese Erde wieder so wird, wie sie vor dem Sündenfall war. Was müsste geschehen?
Wenn Gott das erreichen wollte,
dann müsste er also Satan und sein Reich besiegen und letztlich zerstören. Weil der gibt nicht eher Ruhe, bis er vollkommen zerstört ist, vollkommen ihm das Handwerk gelegt ist. Gott müsste das Reich des Satans besiegen und zerstören. Die gefallenen Menschen, oder vielleicht erst noch zu diesen Stellen, wir schlagen sie jetzt nicht auf unbedingt, aber es kommen noch mehrere Stellen, da seht ihr, dass genau das geschehen ist. In 1. Korinther 15 steht, dass der Teufel und sein Reich besiegt ist, dass Gott einmal sein wird, alles in allem, dass sogar der Tod, der letzte Feind, besiegt ist. Und in Kolosser 2, dass Gott einen Triumph aus ihm gemacht hat in Christus. Am Kreuz hat Gott Satan besiegt. Und er wird auch ihn endgültig aus dem Verkehr ziehen zu seiner Zeit. Die gefallenen Menschen müssten praktisch aus Satans Reich herausgerettet werden in das Reich Jesu Christi hinein. Denn wir gefallene Menschen, wir leben hier auf dieser Erde im Herrschaftsgebiet des Satans. Keiner ist von Geburt an im Reich Gottes. Wir sind zwar alle unter der souveränen Herrschaft Gottes, aber wir sind nicht im Reich Gottes hinein. Wir werden gleich noch sehen, wann wir im Reich Gottes wären, und viele von uns sind ja auch heute im Reich Gottes, ich hoffe alle, aber wir sind nicht von Geburt an im Reich Gottes gewesen. Wir müssen also aus dem Reich Satans herausgerettet werden in das Reich Jesu Christi hinein. Und vielleicht habt ihr den Kolosserbrief noch aufgeschlagen, da ist die Kardinalstelle für das, was hier beschrieben ist, nämlich Kolosser 1, Vers 13. Ich lese schon ab Vers 12. Dem Vater danksagend, er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt oder verrückt. Christen sind verrückte Leute. Verrückt aus dem Reich des Satans in das Reich Gottes hinein. Schönes Wortspiel. In diesem Sinne darf man wirklich völlig verrückt sein, ja? Total verrückt. Und in Apostelgeschichte 26 beschreibt Paulus seinen Dienst eben, dass er gekommen ist, um Menschen die Augen aufzutun, dass er verkündigt das Evangelium, damit Menschen die Augen aufgetan werden und sie sich bekehren von der Gewalt Satans zu Gott. Das ist geschehen. Bei jedem von uns, der sich von ganzem Herzen bekehrt hat und Christus als seinen Erlöser angenommen hat, er hat sich letztlich, auch wenn es ihm gar nicht bewusst war, von der Gewalt Satans hinwegbekehrt zu Gott. Bei manchen geht es scheinbar spielend, Sie merken gar nicht, dass sie aus den Klauen des Satans entrissen sind, aber bei anderen ist die Bekehrung ein schwerer und langer Kampf, die etwas davon merken, dass sie da einem Bösen entrissen werden und hinein in das Reich Jesu Christi. Aber wie es auch immer ist, ob wir das so bewusst gespürt und erlebt und erfahren haben oder nicht, unbewusst ist es doch geschehen, real ist es geschehen. Wir sind aus dem Reich Satans versetzt in das Reich Jesu Christi oder das Reich Gottes. Aber damit nicht genug. Das genügt Gott nicht, dass er eine Schar von Menschen herausruft in seine Gemeinde hinein. Das wäre ihm zu wenig. Gottes Ziele gehen weiter. Er möchte die Erde in ihrem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. So wie sie war vor dem Fall. 1. Mose 1,31 sagt Gott, als er alles angeschaut hat nach 6 Tagen, und siehe, es war sehr gut. Tof meot, sehr gut. Also das ist das Ziel Gottes. Und die Stellen in Jesaja und Römer 8, die hier angegeben sind, die zeigen, es wird eines Tages wieder so sein. Und das bedeutet, dass Gott auch die Folgen des Sündenfalles wegnehmen will: Leid, Krankheit, Tod und alle anderen Folgen der Sünde auf dieser Erde wird Gott eines Tages völlig hinweggenommen haben. Jetzt noch nicht. So weit sind wir noch nicht in dieser Heilszeit, dass grundsätzlich jedes Leid, jede Krankheit und alle anderen Dinge weggenommen wären. Das wäre sehr schön, aber so ist es nicht und das wissen wir alle, haben wir erfahren an unserem eigenen Leib und Leben. Und letztlich will Gott nicht eher ruhen, als dass Satan entthront ist und sein göttlich-theokratisches Reich auf dieser Erde aufgerichtet ist. Sein meint hier Gottes göttlich-theokratisches Reich will er hier auf dieser Erde aufrichten. Das sogenannte tausendjährige Reich, von dem wir gleich noch hören werden, gegen Schluss. Ist das soweit klar? Gottes souveräne Herrschaft steht über allem, aber das heißt nicht, dass er nicht Dinge zulassen würde, die er eigentlich im ureigensten gar nicht will. So hat Gott diese Rebellion gegen ihn im Himmel zugelassen, von Satan und seinen Dämonen. Er hat den Sündenfall zugelassen im Garten Eden. Er hat diese Dinge zugelassen, aber er will sie wieder herstellen. Er will diese Dinge überwinden. Gott ist nicht jemand, der dann aufgibt und alles in die Ecke wirft, sondern er hat Geduld und er hat Ziele und seine große Zielvorgabe der Heilsgeschichte ist, das alles zu überwinden, bis eines Tages er sein wird, alles in allem. Theokratisch heißt, dass Gott herrscht, dass Gott der Herrscher ist. Von einer Theokratie spricht man, wenn Gott der ist, der auch sichtbar auf dieser Erde herrschen würde. Die Moslems glauben auch an Theokratie, zum Beispiel im Iran. Der Iran ist ein sogenannter Gottesstaat. Ja. Die Mullahs dort und Ayatollahs und so weiter glauben, dass im Iran die Herrschaft Allahs komplett aufgerichtet ist. Ein Gottesstaat. Wäre eine Theokratie im negativen Sinn, aber im positiven Sinn wird das einmal kommen, dass Gott auf dieser Erde regiert, durch Christus im tausendjährigen Reich. Diese Folie muss ich in der Mitte teilen. Schauen wir uns Gottes Strategie an. Gott gebraucht, um diese Ziele zu erreichen, um alles wieder so herzustellen, wie es am Anfang war, und seine Erlösten zu sich in den Himmel zu holen, gebraucht Gott sowohl gute als auch gefallene Engel und er gebraucht Menschen. Gläubige und Ungläubige, wie wir eben gesehen haben, sogar einen heidnischen Herrscher Kyros. Gott gebraucht als nächstes das Kommen des Erlösers. Jesus Christus hat er auf diese Erde gesandt. Dieser Erlöser ist am Kreuz auf Golgatha gestorben für alle Menschen. Gott gebraucht, um diese Ziele zu erreichen, den Tod Jesu Christi und seine Auferweckung. Und dann gebraucht Gott die Errettung von vielen Menschen aus Satans Reich in das Reich Christi. Er ruft Menschen heraus, die er erwählt hat, und er ruft sie heraus durch sein Evangelium. Das heißt, er holt sich eine Schar, eine Gemeinde heraus aus allen Nationen. Aber Satans Strategie sehen wir jetzt auf dieser Seite. Satan möchte dagegen arbeiten. Er gebraucht ebenfalls gefallene Engel, seine Engel, die ihm unterstehen, die Dämonen, und er gebraucht Menschen. Er kann Ungläubige gebrauchen, sehr leicht, die gehören ihm ja, und er kann sogar Gläubige gebrauchen für seine Ziele. Als Jesus sagte, dass er ans Kreuz gehen wird, sagte Petrus, das widerfahre dir nur nicht, bloß nicht ans Kreuz. Und Jesus sagt zu ihm, weiche hinter mich, Satan. In dem Augenblick wurde Petrus vom Teufel gebraucht, um Christus abzuhalten vom Kreuz. Aber der durchschaute das. Schaut, Gott will durch das Kommen des Erlösers die Menschen retten. Und was versucht Satan? Was versuchte er? Er versuchte, das Kommen Jesu Christi in diese Welt zu verhindern. Wie? Indem er das Volk, in dem Jesus geboren werden musste, Jesus musste Jude werden, indem er dieses Volk zuvor vernichten wollte. Schon in Ägypten hing ihre Existenz am seidenen Faden. Wenn der Pharao ernst gemacht hätte, hätte er sie auslöschen können. Zur Zeit Esthers hat Mordechai das Volk gerettet. Haman wollte Israel auslöschen. Der Tag war schon bestimmt. Dann wäre Israel ausgerottet worden. 165 vor Christus, der Antiochus Epiphanes IV. Wieder ein Anschlag auf die Existenz des Volkes Israels und viele mehr dazwischen noch. Satan versuchte, das Volk Israel auszulöschen. Er wollte das Kommen des Erlösers verhindern. Und dann, als er das nicht verhindern konnte, als Christus dann da war, versuchte er, den Erlöser vor seinem Opfertod umzubringen. Er versuchte, ihn zu töten als Knäblein, der Kindermord des Herodes. Das hatte nur einen Sinn, den Erlöser beseitigen, den kommenden. Oder die Wüstenversuchung, wenn es ihm gelungen wäre, Satan gelungen wäre, Christus zur Sünde zu verführen, die Erlösung wäre hinfällig geworden. Er hätte uns nicht erlösen können. Oder dann noch bis zum Kreuz im Garten Gethsemane und am Kreuz steig herab und so weiter. Er versuchte, die Erlösung zu verhindern und es ist ihm nicht gelungen. Wenn ihm das auch nicht gelungen ist, gibt der Teufel immer noch nicht auf. Er versucht jetzt zu verhindern, zur Zeit, im Augenblick, dass Menschen errettet werden, dass die Schar der Erlösten größer wird. Wie macht er das? 2. Korinther 4,4 gibt die Antwort. Da steht es ganz klar. 2. Korinther 4, Vers 4. Lesen wir ab Vers 3. Paulus schreibt, wenn aber unser Evangelium, die frohe Botschaft von der Gnade Gottes, doch verdeckt ist hier in dieser Welt, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Den Sinn, das Erkenntnisvermögen wörtlich wäre besser übersetzt. Er hat das Erkenntnisvermögen verblendet. Was heißt verblenden? Wenn man schläft in der Nacht im dunklen Zimmer und plötzlich leuchtet einem einer mit 2000 Watt in die Augen, dann ist man verblendet, vielleicht wochenlang, kann nichts mehr sehen oder ich weiß nicht, ob man überhaupt noch jemals sehen kann, dann ist man verblendet. Und das macht der Teufel. Er verblendet die Menschen, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Das Evangelium ist ein helles Licht, taghell. Und doch gibt es Millionen Menschen in unserem Land, die sehen es nicht. Ihre Augen sind verblendet. Und die Bibel sagt ganz klar, wer dahinter steckt. Das ist der Teufel. Schaut zurück in euer Leben. Wie lange waren wir verblendet? Man kann es 50, 70, 60, 70, 80 Jahre verblendet sein, bevor einem die Augen aufgehen.
Geht noch weiter. Schauen wir wieder zuerst die eine Seite an. Gottes Ziele.
Gottes Strategie. Er möchte, wenn er Menschen herausgerettet hat, wenn Menschen gläubig geworden sind an Jesus Christus, möchte er diese Erlösten als Zeugen Jesu hier in dieser Welt haben. Er nimmt sie nicht weg. Er lässt uns hier auf dieser Welt, um seine Zeugen zu sein. Wir sind nicht Zeugen Jehovas, wir sind Zeugen Jesu Christi. Das ist etwas ganz anderes. Und sechstens, Gott gebraucht zur Erfüllung seines Planes auch Ungläubige, haben wir gesehen bei Kyros, Kores. Gott kann auch heute Ungläubige gebrauchen, ungläubige Politiker, ungläubige sonstige Verantwortungsträger. Und siebtens, Gott erlaubt die Entwicklung des Bösen bis zum Gericht. Gottes Strategie ist, dass er jetzt nicht das Herrschaftsgebiet des Satans sofort total beseitigt. Das hätte Gott tun können. Er hätte nach dem Kreuz, des Sieg auf Golgatha, hätte er sagen können, so, jetzt ist dem Teufel der Kopf zertreten und von jetzt ab ist schon das Paradies wiederhergestellt, alles Böse ausgelöscht auf dieser Erde. Hat er nicht gemacht. Er hat eine andere Strategie. Er lässt das Gute und das Böse auf dieser Erde, in dieser Weltgeschichte, nebeneinander wachsen und ausreifen. In dieser Welt reift alles aus. Das Gute reift aus. Die Gemeinde Jesu Christi wird gesammelt, wird eines Tages vollzählig sein und hinweggenommen werden von dieser Erde. Sie muss ausreifen, die Gemeinde. Und das Böse reift auch aus. Es wird nicht besser in dieser Welt. Es wird dunkler, es wird böser, bis hin, dass eines Tages der Antichristus auftreten wird und alles Freche sein Haupt erheben wird gegen Gott und Antichristliche. Was will der Teufel? Gott lässt die Erlösten hier auf dieser Erde als seine Zeugen und Zeugen Jesu Christi, und der Teufel versucht, die Erlösten zu zerstören, zu minimieren, dezimieren, wegzunehmen durch Verfolgung. Der Teufel, ihr seht seine Strategie, wie er auf alle Vorgehensweisen Gottes wieder eine Antwort hat, eine negative Antwort. Verfolgung. Gott gebraucht auch Ungläubige, aber der Teufel wirkt auch in das Leben der Gläubigen hinein und will unseren Wandel unglaubwürdig machen. 10 laue Christen können dem Reich Gottes mehr Schaden zufügen als 100 Atheisten. Das ist meine Überzeugung. Laue Christen, die auf beiden Seiten hinken und alle möglichen Kompromisse machen und so weiter, durch unheiligen Wandel Gott die Ehre nehmen, die richten Schaden an und das will der Teufel. Und siebtens, Gott gebraucht zur Erfüllung seines Planes eben auch Ungläubige, haben wir gesagt, und jetzt erlaubt er die Entwicklung des Bösen bis zum Gericht, siebtens, und die Zerstörung des Zeugnisses der Erlösten durch Vermischung und falsche Lehre ist die Antwort Satans darauf. Er vermischt auch. Gott lässt Gutes und Böses nebeneinander wachsen, möchte aber, dass in seiner Gemeinde, eine bestimmte Form des Reiches Gottes, dass dort nicht Gutes und Böses vermischt ist. Da soll das Gute, das Wahre, das Edle, das Schöne regieren. Aber der Teufel will genau da hinein das Böse bringen, den Sauerteig, die Sünde, die Vermischung und die falsche Lehre. Wir sehen an dieser wunderbaren Gegenüberstellung von Ernst Mayr, wie Gottes Strategie ganz klar ist, das Wiederherstellen, was am Anfang war, und noch weit darüber hinaus eine erlöste Schar für alle Ewigkeit bei sich haben. Und der Teufel kämpft gegen diese Strategie, indem er versucht, das zu zerstören, zu verhindern oder zu beeinflussen. Jetzt haben wir zwei Drittel des Abends geschafft. Sollen wir eine kurze Pause machen oder geht's noch 20 Minuten? Geht noch? Gut, fast alles nickt. Dann gehen wir gleich zum dritten und letzten Punkt. Wir wollen sprechen über verschiedene Vorkommensweisen des Reiches Gottes hier in der Weltgeschichte. Das ist ein bisschen ein seltsames Wort, Vorkommensweisen. Im Blick auf das Reich Gottes zeigt uns die Bibel 5 Aggregatzustände. Also das Reich Gottes kommt in 5 Aggregatzuständen vor. Es ist immer Reich Gottes, so wie Wasser immer H2O ist. Ob Eis oder Wasserdampf, immer H2O. Und so, es ist immer Reich Gottes, aber es kommt in 5 verschiedenen Aggregatzuständen vor, in Anführungsstrichen. Ja?
Das schauen wir uns jetzt zuerst an auf dieser Folie und nachher habe ich eine Skizze dazu. Bin ich dankbar, dass mir heute die Idee kam,
das auf eine Skizze zu bringen. Ich glaube, dass wir das dann doch noch etwas veranschaulichen. 5 Formen oder Facetten oder Aggregatzustände des Reiches Gottes. Das erste ist nicht schwer, das haben wir jetzt schon kennengelernt. Wir haben eben von der souveränen Herrschaft Gottes gesprochen, die sich zeitlich und räumlich über alles erstreckt. Und so könnten wir auch sagen, das Reich Gottes in seiner ersten Form ist das universelle oder ewige Königreich Gottes. Der Ausdruck universell bedeutet, dass es sich eben über die ganze Welt erstreckt und ewig meint, dass es zeitlos ist. Solange es Gott gibt, gibt es das universelle, ewige Königreich Gottes. Das ist auch unzerstörbar, das hat auch der Teufel nicht angreifen können. Das universelle, ewige Königreich Gottes, Gott war immer Gott und er war immer König, er war immer Herrscher, er war immer Regent in diesem universellen, ewigen Königreich. Wir haben eine Stelle vorhin gelesen im Psalm 145. Ich möchte noch eine hinzufügen in 1. Chronik 29. Ist jetzt ein bisschen schwerer wahrscheinlich zu finden. 1. Chronik 29 im Alten Testament. Eine wunderbare Stelle, die wir nächste Woche noch einmal aufschlagen müssen. 1. Chronik 29, Vers 10 und 11. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach: Gepriesen seist du, Herr unseres Vaters, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Da sehen wir die Ewigkeit Gottes, ja, in Vers 10 und das Königtum Gottes, in Vers 11, Gott ist immer und ewig König gewesen im universalen und ewigen Reich Gottes. Das ist nicht schwer. Das zweite wird schon ein bisschen schwerer. Jetzt kommen wir zum geistlichen Königreich Gottes. Das geistliche Königreich Gottes besteht aus allen erretteten Gläubigen von Adam an bis zum Ende der Zeiten. Alle erretteten Gläubigen, nicht alle Menschen, alle Menschen, die durch den Glauben an einen unschuldigen Stellvertreter die Gerechtigkeit vor Gott erlangt haben, von Adam an bis zum letzten, der auf dieser Erde geboren wird. Alle die, die gläubig sind und errettet werden, gehören zu diesem geistlichen Königreich Gottes. Ein zweiter Aggregatzustand, ja? Das ist nicht identisch mit dem Universalen, weil das universale Reich, das geht auch über den Teufel und über die Dämonen und über alles drüber, was es gibt. Das geistliche Reich geht über alle Gläubigen, vom Alten Testament an, von Abel vielleicht. Ich weiß nicht, ob Adam und Eva im Himmel sein werden. Ich hoffe es sehr, ja, aber ich glaube, man kann keine hundertprozentig exakten Aussagen darüber machen. Aber bei Abel ist es doch klar erkenntlich, von Abel an meinetwegen oder vielleicht auch von Adam, von den Ersten, der je errettet wurde, bis zu dem Letzten, gehören alle zum geistlichen Königreich Gottes. Von diesem Reich sprach unser Herr Jesus im Gespräch mit einem bestimmten Pharisäer in der Nacht, mit Nikodemus. Er sagte zu Nikodemus: Nikodemus, es ist schön und gut, dass du ein schriftbewanderter Jude bist, aber du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. In welches Reich? In das universale Gottesreich? Nein, in dem war er schon vorher, ja, oder unter dem war er schon vorher. Aber in das geistliche Reich Gottes, errettet werden, konnte Nikodemus nur durch Wiedergeburt. Adam und alle Gläubigen des Alten Testamentes konnten nicht an Jesus Christus glauben, aber sie mussten glauben an einen unschuldigen Stellvertreter. Gott hat zu allen Zeiten Menschen immer auf dieselbe Weise errettet. Immer auf dieselbe Weise. Nie durch Werke, sondern immer durch Glauben an einen unschuldigen Stellvertreter. Im Alten Testament waren das Tiere, Tieropfer. Und bei einzelnen schemenhaft schon Glaube an Christus, den Erlöser. Aber im Neuen Testament, nach Kreuz und Auferstehung, ist es die Wiedergeburt, Glaube an Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und wir haben vorhin zu Beginn das Lied gesungen, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Wenn Christus in der Bergpredigt sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann meint er dieses Reich, das geistliche Königreich Gottes. Danach sollten seine Zuhörer damals trachten, da hineinzukommen nämlich. In dieses Reich, so wie Nikodemus durch Wiedergeburt hineinkommen in dieses geistliche Königreich Gottes. Drittens sprechen wir vom theokratischen Königreich Gottes. Das hat gar nichts mit den Zeugen Jehovas zu tun. Ich weiß, die gebrauchen den Begriff auch ab und zu mal, aber das ist einfach ein stehender Begriff, ein Terminus, das theokratische Königreich. Ich will es gleich erklären, was damit gemeint ist. Das ist der dritte Aggregatzustand des Reiches Gottes und der wird jetzt zeitlich gesehen noch kürzer, die universale Herrschaft Gottes ewig. Das geistliche Königreich Gottes vom ersten Geretteten bis zum letzten Geretteten. Und jetzt das theokratische Königreich Gottes, das war in der Zeit, als Israel hier auf dieser Erde das Bundesvolk Gottes war, nämlich von Mose an, von der Herausführung des Volkes am Sinai, da hat Gott den Bund gemacht mit Israel und dann wurde Gott König in Israel. Israel hatte zunächst keine Könige. Erst später, als sie Gott als König verwarfen, dann bekamen sie menschlich-irdische Könige. Vorher, bis dahin, war Gott selbst König in Israel. Deswegen nennt man es eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Gott war unsichtbar König über Israel. Wenn ihr mir das nicht glaubt, schlagt bitte mit mir auf 2. Mose 15, Vers 18. 2. Mose 15, Vers 18. Schon als Israel aus Ägypten herausgeführt war, aus den Klauen des Pharao errettet war, singen sie ein Siegeslied am Schilfmeer. Das bekannte Lied des Mose, 2. Mose 15, Vers 18, da singt er, der Herr ist König auf immer und ewig. Da sagt er, der Herr ist König. Und jetzt geht's weiter. Ein paar Kapitel später, 2. Mose 19, Vers 5 und 6 noch dazu. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Jetzt steht das Volk am Sinai und Gott schließt den Bund mit Israel. Dann lesen wir Vers 5 in Kapitel 19. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, das war ein Bund mit Bedingungen, der alte Bund, der Gesetzesbund, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Da sehen wir Gott König und Israel ein Königreich von Priestern. Also das theokratische Königreich betrifft Israel und es hat sich im Lauf seiner Geschichte noch in zwei Formen unterteilt. Zunächst war da die vermittelnde Form des theokratischen Königreichs, nämlich Gott regierte durch einen Mittler. Gott war König, aber er hatte einen Mittler zum Volk hin. Mose zuerst, Josua, dann die Richter, bis hin zu Samuel. Samuel war der letzte unter A in der Mittlerform des theokratischen Königreiches Gottes. Und dann ging das über zu den Königen, zur eigentlichen Theokratie, wo Gott dann durch Könige herrschte in Israel, aber mittelbar. Und dieses Stadium währte vom ersten König Israels, Saul, bis zum letzten König Judas, Zedekia. Also etwa eine Zeit nur von nicht mal 500 Jahren hat das Königtum in Israel gewährt und es ging in dieser Zeit ganz schön bergab. Das werden wir dann nächste Woche noch hören. Viertens, sie hat es gleich geschafft, das davidisch-messianische Königreich. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, wir müssen diese Ausdrücke so verwenden, weil die sagen genau das, was gemeint ist mit diesem vierten Aggregatzustand des Königreiches Gottes. Davidisch heißt es, weil die Verheißungen für dieses Reich im Bund mit David festgeschrieben sind. Einer der Bünde, die Gott gemacht hat mit Menschen, war mit Abraham, einer war mit Israel, einer war mit David. Da passiert nichts, nur ein bisschen Wind da hinten. Bitte schlag mal auf 2. Samuel 7, Vers 12 folgende, da sehen wir diesen Bund, den Gott mit David gemacht hat, nur der ging weit über das Leben Davids hinaus. Bis an das Ende der Zeit werden wir gleich sehen. 2. Samuel 7, Vers 12. Oder fangen wir an bei 11,5. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Ein Haus heißt hier eine Dynastie, ja, ein Königshaus, eine Thronfolge, eine Dynastie. Wenn deine Tage erfüllt sind, sagt Gott zu David, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deine Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der Nachkomme kommt nicht zu seinen Lebzeiten. Der kommt zuerst in seinen Lebzeiten, der aus deinem Leib kommen wird. Es ist Salomo zunächst, der Thronfolger des David. Aber jetzt geht es weiter, über Salomo weit hinaus. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Salomo baute den Tempel. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Salomos Thron stand nicht ewig. Jetzt geht es über Salomo hinaus. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Hier verspricht Gott dem David in einem Bund, dass seine Thronfolge weitergehen wird auf ewige Zeiten, und es geht weit hinaus über seine leiblichen Nachkommen. Das geht über Jesus Christus, den Sohn Davids, bis hin in das messianische Königreich. Damit sind wir beim zweiten Teil dieses Reiches. Das Reich wurde dem David damals versprochen. Und David richtete es auch schon ein Stück weit auf zu seinen Lebzeiten. Unter David und Salomo hat das Reich Gottes hier auf dieser Erde seine bisher größte Blütezeit erlebt. Unter David und Salomo waren alle Feinde ringsum um Israel besiegt, in Schach gehalten, und auch geografisch die größte Gestalt des Landes Israel damals. Aber unter den Königen, wie wir eben schon gesagt haben, nahm die Qualität des Königreiches Gottes immer mehr ab, und dann musste sich Gott zurückziehen aus seinem Volk. Und als dann Johannes der Täufer auftrat, Jahrhunderte später, da war er es, der das Reich dem jüdischen Volk wieder anbot. Er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, war seine Botschaft. Welches Reich meinte er? Dieses Reich. Johannes der Täufer war alttestamentlicher Prophet. Er stand ganz in der Linie der Propheten des alten Bundes. Er war der letzte der Propheten. Und er bot Israel zunächst dieses davidisch-messianische Reich an. Aber sie lehnten es, ja, zunächst nicht offen ab, aber es nahm auch nicht Gestalt an. Jesus Christus kam, er bot ebenfalls dieses Reich an. Auch er verkündigte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann wurde dieses Reich abgelehnt und wird Israel erst am Ende der Zeit noch einmal angeboten werden, nämlich am Ende der großen Drangsal, der großen Trübsal. Da wird Gott wieder dem Volk Israel dieses davidisch-messianische Königreich anbieten, und dann werden sie es auch annehmen. Zuerst den Messias-König, den sie abgelehnt haben, Jesus Christus. Sie werden den erkennen, in den sie gestochen haben, und dann werden sie auch das Reich annehmen, und er wird es aufrichten. Hier auf dieser Erde, 1000 Jahre lang, wird Gott selbst durch Jesus Christus auf dieser Erde 1000 Jahre regieren. Davon spricht die Bibel an vielen Stellen. Wir werden uns damit noch am 5. Abend beschäftigen.
Ich weiß, das war jetzt ein bisschen schwer. Es wird gleich noch etwas deutlicher werden, davon bin ich fest überzeugt, wenn wir die Skizze anschauen.
Aber vorher noch der letzte, 5. Punkt. Ein letzter Aggregatzustand des Reiches Gottes fehlt noch in der Geschichte. Und das ist zugleich der schwierigste. Und der kommt jetzt ausgerechnet am Schluss, wo wir schon ein bisschen müde sind. Aber vielleicht könnt ihr den Geist nochmal in den 4. Gang schalten. Dann geht's. Das verborgene Königreich. Statt des abgelehnten messianischen Königreichs, das 4., das sie abgelehnt haben, das hat ihnen Johannes der Täufer angeboten. Jesus hat es ihnen angeboten. Sie haben es abgelehnt. Statt diesem davidisch-messianischen Königreich begann dann das verborgene, vermischte Königreich hier auf dieser Erde. Es erstreckt sich im Wesentlichen über die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu Christi. Genauer gesagt von seiner Verwerfung als Messias in Matthäus Kapitel 12 bis zur Annahme des Messias in den letzten Tagen der großen Drangsal. Das ist das verborgene Reich, ein sehr seltsames Reich, ein vermischtes Reich. Wir werden uns am 3. Abend damit beschäftigen. Ein sehr wichtiger Abschnitt, damit wir erkennen, in welcher Zeit wir jetzt gerade leben, in welchem Aggregatzustand des Reiches Gottes wir uns befinden und wie die Gesetze aussehen. So, jetzt habe ich hier versucht, das deutlich zu machen an dieser Skizze. Wenn ihr nochmal das vergleicht mit dem, was ihr vielleicht gerade notiert habt oder gespeichert habt. Wir haben gesagt, dass die erste Form, der erste Aggregatzustand ist das universelle oder ewige Königreich Gottes. Und ihr seht an der langen blauen durchgezogenen Linie, das ist ewig, das erstreckt sich über alles. Ist unangefochten. Der zweite Zustand des Reiches Gottes ist das geistliche Reich Gottes und von der zeitlichen Ausdehnung gesehen der zweitlängste, nämlich von dem ersten, der gerettet wurde, ob es nun Adam war oder Eva oder Abel oder Seth oder wer auch immer, vom ersten Geretteten bis zu dem letzten, der auf dieser Erde herausgerettet wird, in Gottes Reich hinein. Und ihr seht, Errettung heißt Glaube an den unschuldigen Stellvertreter, jetzt in unserer Zeit natürlich an niemand anders als Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. In diesem Reich sind wir, die wir gläubig sind, hineingeboren worden bei der Wiedergeburt. Dann das dritte Reich ist zeitlich gesehen eine relativ kurze Zeit gewesen, nämlich von Mose an, von Sinai an, als Israel das Volk Gottes wurde, das Bundesvolk, bis Zedekia. Wenn ihr vorhin aufgepasst habt, ja, bis zu dem letzten König, das war das theokratische Reich, als Gott als König herrschte in seinem Volk Israel, zuerst über die Mittler und dann über die Könige, indirekt herrschte, bis Zedekia, eine Zeit von vielleicht etwas mehr als 1000 Jahren. Dann haben wir gesprochen, viertens, über das messianische, davidisch-messianische Reich. Und ihr seht, das habe ich in derselben Farbe gezeichnet, weil es auch wieder Israel betreffen wird, in erster Linie. Und es liegt noch in der Zukunft. Es begann damals bei David, er bekam den Bund, die Verheißung für dieses Reich, aber in der vollen messianischen Form wird es erst errichtet, wenn Christus zum zweiten Mal kommt, sichtbar kommt, Israel ihn erkennt als den Messias und dann 1000 Jahre mit ihm zusammen hier auf dieser Erde leben. Und das verborgene und vermischte Reich, was ich hier so violett gezeichnet habe unten, das ist zeitlich gesehen hier dazwischen. Also ihr merkt, genau in der Zeit, in der wir jetzt leben, wir haben das verborgene und zugleich vermischte Königreich Gottes heute vor unseren Augen, das wir mit einem Wort bezeichnen könnten, Christenheit. Das könnten wir mit keinem anderen Wort besser beschreiben, als das, was heute unter der Flagge segelt, Christenheit. Was sich da alles sammelt, ja, unter Christenheit. Von denen, die einen Weihnachtsbaum haben einmal im Jahr, als mindestens, ja, das ist schon Christenheit, bis hin zu denen, die wiedergeboren sind und dem Herrn mit aller Treue dienen. Das alles ist hier im verborgenen und vermischten Reich der Christenheit. Das habe ich jetzt schon mal gewisserweise vorweggenommen, aber wir wollen das entfalten an den nächsten Abenden. Ihr das Programm seht, werden die Folie immer wieder mit verwenden. Wenn ich abschließen darf mit den Gedanken, wir haben gesehen, das Reich Gottes in seiner Definition, dass es da ist, wo Gott herrscht und regiert. Wir haben gesehen, dass Gott ein souveräner Gott ist, der seine Ziele hat und der sie nicht aus den Augen verliert, dass er einen Gegenspieler hat, der Sand ins Getriebe werfen will und es auch tut, aber letztlich nicht erreichen wird, dass Gott seine Ziele umwerfen muss. Er wird sie erreichen, er wird besiegt werden, Satan wird besiegt werden und das Reich Gottes wird auch hier auf dieser Erde in seiner vollen Form aufgerichtet werden, im messianischen Reich. Und dann haben wir gesehen, dass das Reich Gottes in 5 verschiedenen Aggregatzuständen vorkommt, wie wir hier auf der Skizze sehen, und wir werden jetzt an den nächsten Abenden uns weiter beschäftigen müssen damit. Das ist also noch lang nicht alles, wir wollen noch viel mehr in die Tiefe gehen, sonst hätten wir auch nicht 5 Abende angesetzt, sondern nur einen.